The music sounds better with you. Jawohl, so schaut's aus, Leute. Hier ist wieder Pittys Podcast. Der Pitty ist wieder am Start. Und heute ist ein, ja, denke ich schon, interessantes, bisschen nerdiges Thema, das ich mir habe einfallen lassen. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, als ich die letzte Sendung gehört habe, das Himmel-Special. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ganz viel über Musikproduzenten irgendwie geredet. Und da habe ich mir gedacht, na Pitty, dann machst du ja gleich eine Sendung über die Musikproduzenten, die die Songs, die irgendwelche Bands so in Idee haben, die diese Songs dann veredeln und irgendwas ganz Tolles oder auch vielleicht was ganz Komisches draus machen. Ne? Und da kommt dann vielleicht sowas raus. Irgendeiner sagt, oh, ich habe die Idee, Music sounds better with you. Und dann sagt der Produzent, okay, dann müssen wir ganz was Elektrisches draus machen oder irgend sowas. Das ist, glaube ich, das Elektrischste, was ich heute dabei habe, Leute. Das ist nun mal so, ihr werdet heute hören, dass ich schon über Produzenten rede, die eher in der Rock-Richtung unterwegs sind. Das liegt auch daran, dass ich natürlich großer Fan von Rockmusik bin, schon immer gewesen bin. Aber ich bin heute auch sehr froh, dass ich ein paar Originaltöne von einem Musikproduzenten mit dabei habe. Ganz einfach der Klaus Freundner von der Band Radspitz, der eben auch Produzent ist, den ich so ein bisschen kenne, bei dem ich auch mal bei einer Musikproduktion dabei war. Ich will das nicht so hochhängen, aber ich war halt auch ein Teil dieser Produktion mal und habe das mal so ein bisschen erleben können. Und der Klaus, der ein absoluter Top-Typ ist, das muss man wirklich sagen, Spitzenmann, den habe ich mal angerufen und habe gesagt, hier Klaus, kannst du mir ein paar Statements liefern? Und hat der Klaus natürlich gesagt, ja, mache ich sofort und erzählt so ein bisschen aus seiner Erfahrung als Produzent, da bin ich sehr froh drüber. Und der Klaus hat mir auch versprochen, dass er irgendwann zum Soundtrack seines Lebens kommt. Das wird natürlich auch nochmal richtig interessant. Ich möchte heute mal anfangen, wenn wir über dieses Produzentending reden, was überhaupt das ausmacht, dass der Sound so verändert wird, dass er speziell wird. Jetzt kann ich mal davon ausgehen, dass, sagen wir mal, Musiker sagen, ich habe jetzt einen Song geschrieben, ich habe einen Text dazu geschrieben, ich habe eine Songidee. Und dann werden die sich, dann nehmen die irgendwann ein Demo auf. Das heißt, die stellen sich irgendwie in den Proberaum und lassen irgendwas mitlaufen und spielen diesen Song ein, so wie sie sich den ungefähr vorstellen. Und dann, wenn es gut läuft, sind sie vielleicht bei einer Plattenfirma, früher gewesen, heutzutage ist es einfacher, braucht man nicht einmal eine Plattenfirma, überlegen die sich, ja, was könnte man da noch draus machen? Und dann braucht es eben einen Typen, der denen sagt, passt auf, was habt ihr vor, wer soll das hören, wie soll das klingen, was soll ich draus machen? Und der nimmt die dann zu sich in das Studio und macht aus der Songidee irgendwas, was idealerweise diese Band dann auch wollte. Und jetzt habe ich ihm mal ein paar Sachen zusammengestellt, bei denen ich denke, da wird es mal ganz eindeutig, was überhaupt Musikproduktionen ausmacht. Ja, das sind einfach 5 Schnipsel, ich sage immer ein bisschen was dazu und ihr kennt die Songs alle. Und wenn man sich aber mal überlegt, dass vielleicht Typen gesagt haben, ich möchte jetzt mal meinen Song vorspielen, dann hat der ganz bestimmt ganz anders geklungen als das, was zum Schluss rauskam. Als erstes ein Beispiel der Band Midnight Oil aus Australien. Und dann hört er mal da rein, wie sich das dann plötzlich anhört. Der Song, den kennt jeder, heißt Beds Are Burning. Also dieses Klickzeug schon, dieses komische 80er-Geräusch, diese Bläser, die gar nicht echt sind und so, da hat man sich zusammengesetzt und hat sich überlegt, ja, wie könnte man das so machen, dass das die Leute hören wollen im Radio oder so. Das ist ein Beispiel. Beds Are Burning, Midnight Oil. Ja, dann habe ich noch was anderes. Okay. die Band Yes, Owner of a Lonely Heart. Und jetzt aufpassen. Naja, also da kann man sagen, ja, könnte okay sein, könnte man aber auch sagen, das hört sich ziemlich komisch an. Gerade bei Yes ist es so, das ist eine alte Progressive Rock Band, die haben hier so 10, 12, 15 Minuten lange Dinger gemacht, vertragt dieses ganze Zeug. Und da hat der Trevor Horn, der selber, habe ich schon mal eine Rätselfrage gehabt, der ist bei denen irgendwie eingestiegen. Und hat dann gemeint, das muss man jetzt irgendwie massenkompatibler machen. Und dann war das auch in den 80ern und dann kommen diese komischen Sounds da raus. Ja? Die jetzt, glaube ich, im Nachhinein, der Song wird immer noch im Radio gespielt, aber im Nachhinein hört sich das eher lustig an als gut. Ja? Also das sind eher so Negativbeispiele. Jetzt das nächste, ja, ganz klassisches Beispiel, wo man merkt, niemals klingt ein Schlagzeug im Original so wie das Ding jetzt. Aber es ist wahrscheinlich der bekannteste Schlagzeugsein überhaupt. Phil Collins. Das kennt jeder. Jetzt aufpassen. Also ich glaube, das berühmteste Schlagzeug-Phil-Ding, Phil Collins, das war nicht geplant, dieser Gag. Ja, aber das natürlich, also es hat der Phil Collins selber, hat es ausgetüftelt, wie könnte ein Schlagzeug-Sound mal so klingen, dass der so richtig reinkracht. Und das Ding ist, dieser Sound, den hat er perfektioniert, den haben ganz viele Leute dann kopiert, von den 80ern eigentlich bis heute. Nächster Schnipsel. Ganz was Interessantes. Das ist, wird man vielleicht nicht denken, nicht jeder kennt es, glaube ich, das ist Queen vom Album A Night at the Opera aus dem Jahr 1975, da wo Bohemian Rhapsody drauf ist. Das war zu der Zeit das teuerste produzierte Album aller Zeiten. Und was ihr jetzt gehört habt, das war Brian May mit ungefähr 100 Gitarrenspuren, die aufeinander gelegt wurden. All das war nur von Gitarren eingespielt. Der hat also versucht, ein, was weiß ich, Blasorchester oder ein Streichquartett mit Gitarren einzuspielen. Und dann hat der halt mit verschiedenen Sounds getüftelt und die hat man alle aufeinander gelegt, sodass dann dieser Sound rauskommt, wie den, keine Ahnung, irgend so ein Quartett oder so machen würde. Aber alles ist nur Brian May mit Gitarre halt in 100 verschiedenen Varianten. Also es ist auch ein klassisches Beispiel für Musikproduktion. Wie macht man das, dass man sagt, hier, ich habe eine Gitarre, ich möchte aber, dass ich klinge wie ein ganzes Orchester. Ja, dann muss ich es halt irgendwie 20 oder 30 Mal aufnehmen in verschiedenen Variationen. Ist natürlich bei Bohemian Rhapsody auch so, wo die dann ihren Chor Galileo und so weiter da einsingen, das ist irre. So, nächstes Beispiel. Jetzt hätte ich nie gedacht. Da knarzt's. Und jetzt kommt der Groove, langsam ist der Einstieg. Und dann kommt irgendwann ein irres Keyboard. Baut sich extrem auf. Ja, das ist klassisch Quincy Jones, also sicherlich einer der allergrößten und allererfolgreichsten Produzenten überhaupt. Das Album natürlich Thriller. Ich habe extra ausgeblendet, bevor dieser Gesang losging. Aber das muss man natürlich sagen, Thriller ist ein Jahrhundertalbum, das meistverkaufte Album aller Zeiten überhaupt jemals. Und der Quincy Jones hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben und hat wahnsinnig viele Musiker dabei gehabt. Die ganze Backing Band von Toto ist da dabei und spielt hier Gitarre und Schlagzeug und was weiß ich alles ein. Und hier dieses Ding, wo das dann sich so aufbaut und hier da irgendwas aufgeht und dann das Keyboard losgeht und dieser Sound und so, das ist natürlich irre. Und da haben die sich Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre Mühe gegeben dabei. Nächster Schnipsel, eine Frau. Shania Twain. Hammer gleich.
Let's go, girls.
Let's go, girls. Die Shania Twain hatte einen Ehemann, mit dem sie nicht mehr zusammen ist. Das ist der Mutt Lange, Robert Mutt Lange, und der hat AC/DC produziert und so weiter. Der hat sich auch wahnsinnig viel Soundsachen einfallen lassen. Mir ist das fast ein bisschen zu viel bei der Shania Twain. Es ist auch höchst interessant, die kommt ja aus dem Country. Und es gibt von all diesen Songs, diesen Hits, die sie hat, gibt es ganz einfache, reduzierte Country-Versionen, die vielleicht sogar besser klingen oder manche vielleicht sogar besser finden. Aber man hat halt eben auch da, weil man gesagt hat, man möchte, dass das weltweit im Radio gespielt wird und so, hat man ein paar so Gimmicks eingebaut. Und dafür ist ihr Ex-Ehemann auch berühmt. So, letztes Beispiel für mich. Aktuell vielleicht der coolste Produzent, Mark Ronson, Uptown Funk. Irrer Sound. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Der Uptown Funk, und da wird halt das alles aufgebaut von ganz einfach, bis dann der Bass einsetzt und dann die Bläser kommen und so weiter. Also ich will, glaube ich, bloß damit sagen, dass so ein Produzent ganz großen Anteil an so einem Song hat und der bestimmt viel mehr hinzufügt als die eigentliche Songidee. Und das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Es soll nicht zu nerdig werden, aber es soll euch so ein bisschen einen Einblick geben, obwohl ich den selber natürlich nicht groß habe, aber es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich denke, wow, wenn das der und der Produzent gemacht hat, dann klingt's entweder besser oder auch schlechter. Auch dafür habe ich heute Beispiele. Und der Klaus, der heute ja ein paar Mal zu Wort kommen wird, den habe ich auch gefragt nach seinen Lieblingsproduzenten. Und das sind natürlich auch, Quincy Jones ist bei ihm dabei und der George Martin ist dabei, der heute auch noch vorkommt und so. Also und natürlich, was vielleicht kein großes Geheimnis ist, für mich der größte Produzent überhaupt ist Rick Rubin, und der ist beim Klaus auch mit vorn dabei, was ganz schön ist. So, jetzt gehen wir aber ganz zurück an den Anfang, wie immer, Oldschool Rock'n'Roll. Es ging alles los mit dem Rock'n'Roll in Memphis, Tennessee, in einem winzigen Studio, wo ein paar Leute aufgetaucht sind und bei diesem Typen gedacht haben, da spreche ich mal vor. Und der hat die aufgenommen und der hat sich einen ganz einfachen Sound einfallen lassen. Und dieser Sound ist um die Welt gegangen. Das ist der alte Rockabilly-Sound, den der Elvis, der Jerry Lee Lewis, der Carl Perkins, der Roy Orbison und der Johnny Cash bei ihm aufgenommen haben. Und da war es natürlich noch so, da standen die Typen im Studio, da gab es keine zweiten. Also gab es vielleicht mehrere Takes, aber da wurde nicht irgendwas nochmal draufgepackt oder so, sondern es wurde alles live im Studio eingespielt. Trotzdem ist der Sound, finde ich, bis heute immer noch Weltklasse. Und deswegen ist vielleicht die erste große Produzentenlegende natürlich Sam Phillips, der 1923 in Florence, Alabama und 2003 in Memphis, Tennessee, wo er gewirkt hat, gestorben ist und der all diese großen alten Rocker entdeckt hat. Und bloß, dass man so einen Einblick kriegt, wie der typische Sam Phillips Sun Records, so hieß sein Record-Label, wie der Sound so klingt, da könnte man mal in eine Sache reinhören. Und der Johnny Cash, der kommt heute eben nicht nur einmal, sondern ein, zwei, dreimal vor. Big River, Johnny Cash. Ganz einfach, Bass, Gitarre, Schlagzeug, E-Gitarre und akustische Gitarre. Und so klingt es dann, wenn die Typen einfach ums Mikro rumstehen und reinsingen und reinspielen. Big River, Johnny Cash bei Sun Records.
Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, Big River. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, Big River, when you called.
Und ich glaube, das kann ich wirklich behaupten. Für mich sind die tollsten Produzenten die, bei denen man so das Gefühl hat, das ist ganz einfach der authentische Sound, den die Typen da im Studio live reinspielen. Und das liebe ich. Da klingt vielleicht auch mal nicht alles perfekt, aber man merkt, die spielen da einfach. Und das ist geil. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by batten? Ja, Big River, Johnny Cash. Und dann hören wir gleich nochmal ins nächste Ding auch rein. Das ist von Carl Perkins, Honey Don't. Das klingt auch, man merkt, es ist dort aufgenommen. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, das ist dieser ganz klare, deutliche Sound. Irgendwann kam der Elvis Presley da rein in dieses Sun Records Studio und der Sam Phillips war gar nicht da und dann hat die Sekretärin irgendwie gesagt, ja, du kannst schon mal was aufnehmen. Der Sam Phillips kommt irgendwann zurück und hört sich das Ding an und sagt, ey, den Typen, den brauchen wir wieder. Und dann ging damit die Karriere von Elvis los. Ja, also der war der Typ, der die alten Rock'n'Roller groß gemacht hat. Und deswegen ist er natürlich eine Produzentenlegende. Ja, jetzt wird es aber dann doch mal Zeit, dass wir den lieben Klaus mal ins Wort kommen lassen. Und zwar habe ich den Klaus gefragt, unter anderem, wie wird man eigentlich Produzent? Und das ist, was der Klaus da drauf gesagt hat.
Ja, früher ging das mit Learning by Doing, da ist man mehr oder weniger reingerutscht, da war man vielleicht mal ein Musiker und dann plötzlich stand man hinter den Reglern und hat plötzlich Musik dann produziert und den Sound kreiert. So war es bei mir. Aber mittlerweile kann man es auch studieren. Also da gibt es richtige Studiengänge für Musikproduktion beziehungsweise Musikproduzent.
Ja, also das ist jetzt ein großes Ding. Beim Klaus ist es einfach so, wie er sagt, klar, du bist eben selber Musiker und dann überlegst du mal, wie könntest du das vielleicht so optimieren, dass andere Leute auch zu dir kommen und vielleicht Bock haben, da ihre Songs aufzunehmen. Und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass einer der die Sachen produziert, auch eine Ahnung davon hat, wie man selber Instrumente spielt und so. Also ich glaube, die wenigsten können kein Instrument spielen. Das sind meistens selber irgendwie Gitarristen, Keyboard. Ganz viele sind, glaube ich, Keyboarder und Typen, Klaviermenschen und so, die eine Ahnung von Harmonielehre und so weiter haben. Ja, was natürlich auch eine große Rolle spielt, dass die eine große Ahnung von Technik haben, weil so ein Studio beim Sam Phillips war es, glaube ich, noch eher einfach, aber das ist natürlich auch eine Materialschlacht, die vielleicht in verschiedenen Jahrzehnten besonders war, dann wieder mal ein bisschen zurückgenommen wird und so, aber natürlich ist das Material, die Technik und so weiter spielt eine Riesenrolle. Und was ihr vorhin gehört habt, wenn der, wie gesagt, der Brian May hier, keine Ahnung, 50 Gitarrenspuren aufeinander legt oder so, da brauchst du Leute, die das technisch irgendwie drauf haben. Das kannst du ja als Musiker selber gar nicht leisten, glaube ich. Ja, so, jetzt war der Sam Phillips der Erste, den ich nennen wollte. Und der Zweite ist natürlich George Martin. Und ich will jetzt Leute nicht immer ständig die Beatles bringen. So, heute kommen sie natürlich wieder. Der George Martin war jetzt einer, bei dem ich sage, der Sound der Beatles, bei dem gibt's, glaube ich, für mich manchmal was zu optimieren. Aber der George Martin war einer, der die Beatles produziert hat und der nicht am Sound so wahnsinnig Tolles geleistet hat, sondern der hat ihnen gezeigt, dass man Experimente machen kann und dass man andere Instrumente einsetzen kann, dass man mal ein Cembalo einsetzen kann, dass man mal ein Streichquartett einsetzen kann, dass man Piccolo, Trompete und was weiß ich alles einsetzen kann. Das hat der George Martin, der hat ihnen praktisch Wege aufgezeigt. Trotzdem gibt es manche Sachen bei den Beatles, wo ich sage, wow, da könnte man vielleicht heute am Sound noch ein bisschen was drehen oder so. Ja, deswegen, also George Martin natürlich, hier Sir George Martin zu Recht geadelt und so weiter, sicherlich der wichtigste Musikproduzent überhaupt, der Sound, wie gesagt, könnte man noch besser machen, aber ich habe einen Song, bei dem ich sage, wow, der ist, so wie ganz viele Beatles-Songs, revolutionär, aber der ist deswegen revolutionär, weil der aus dem Jahr 1966 kommt und ich glaube, dieser Sound, der könnte in jedem Elektro-Ding heutzutage immer noch vorkommen. Ganz viele Leute sagen, das ist der erste Drum and Bass Track, den es je gab. Und zwar heißt der Song Tomorrow Never Knows. Jetzt muss man dazu was sagen. Also heutzutage kann man ja ganz leicht was samplen, loopen oder irgend sowas. Also das ist ganz einfach. Habt ihr vielleicht schon mal bei so einem Straßenmusiker gesehen? Der hat so eine kleine Maschine dabei, dann spielt er irgendwas ein, nimmt es auf, diese Maschine nimmt es auf und dann kommt es immer wieder vor. Das wird also dann, das kannst du 100.000 Mal dann wieder einspielen und so. Ja, das gibt's mit irgendwelchen Schlagzeug-Sounds oder Gitarren-Sounds und ähnliches. Ed Sheeran zum Beispiel ist damit berühmt geworden, weil der als Straßenmusiker angefangen hat und ganz viel solche Sounds dann immer wieder kreiert hat und so. Dieses Samplen, Loopen war früher ganz schwer, weil in den 60ern, als es die Beatles gab, da gab es natürlich keine digitale Aufnahmegeräte, sondern das wurde alles auf Tonband aufgenommen. Was die also machen mussten, die mussten mit einem Tonband, wenn da irgendwelche Fehler drin waren, da gab es wirklich Leute, deswegen kommt der Begriff Schneiden hier, die mussten tatsächlich mit einem Messer, mit einer Rasierklinge oder so, mussten die falschen Sachen rausschneiden und dann das Tonband wieder zusammenkleben. Ja? Und dann hat man vielleicht einen Sound gehabt, der gerade gepasst hat und den hat man dann einfach immer wieder versucht zu reproduzieren. Da hat man das halt nochmal aufgenommen und hat die verschiedenen Schleifen hintereinander geklebt. Ja, so war das in den 60er Jahren. Und der John Lennon hat zum George Martin gesagt, er hätte gerne einen Sound, der klingt, als wenn irgendwie 50 Indianer heulen und das Schlagzeug muss ganz tief klingen. Und der George Martin hat da rumgebastelt und der John Lennon war auch ein Fan davon, dass was irgendwie rückwärts klingt, mir das rückwärts aufnimmt und dann vorwärts abspielt und so. Und das hat alles dieser George Martin für ihn realisiert und dann kam dieser, wie gesagt, erste Drum and Bass Song der Geschichte raus. Und der Song heißt Tomorrow Never Knows. Und wenn man es jetzt nicht wüsste, dass das von den Beatles ist, würde man schon sagen, das ist extrem modern, das Ding. Deswegen schon revolutionär. George Martin, größter Produzent aller Zeiten. Diese Rückwärtsgeschichte da, irre. Also richtig cool, wie gesagt, richtig revolutionär, experimentell, nicht so, was man so, klingt nicht wie She Loves You oder so. Ja? Und dann haben die eben gesagt, wir wollen alles Mögliche ausprobieren und da war der George Martin genau der Richtige. Der ist nämlich eigentlich aus der Klassik gekommen und war dann eben ganz offen für ganz viele Sachen. Ja, schön. Und irgendwann haben die aber dann, ging es schon Richtung Ende und so, dann haben die ihr vorletztes Album gemacht, Let It Be. Und da haben die dann gesagt, jetzt holen wir mal einen anderen Produzenten. Und der hat Sachen tatsächlich verstimmbessert bei den Beatles. Und das haben die im Nachhinein auch so gesehen und haben gesagt, oh, das war jetzt soundmäßig nicht gut, was da produziert wurde. Das war nämlich nicht George Martin, sondern Phil Spector. Und der spielt heute eine Rolle. Achtung, Leute, Rätselfrage. Hört mal in den nächsten Song rein und hört mal einfach zu, was da draufgekleistert wird auf dieses Lied. Der Song heißt The Long and Winding Road. Long and Winding Road.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night.
Also das ist natürlich schon, sagen wir mal, schon ein Song, wo ich sagen muss, ja, ist nicht, sowieso nicht mein Lieblingssong, aber das ist natürlich schon voll. Und dann kommt da dieser Frauenchor und der Paul McCartney hat tatsächlich irgendwann das später gemerkt und der Phil Spector hat da dieses, ja, dieses ganze Orchesterzeugs dazu und Chöre und so weiter. Und dann hat Paul McCartney, ja, das klingt ja echt beschissen. Und das ist, glaube ich, auch was, das kann ich mir vorstellen, dass du als Musiker dann irgendwann das Ergebnis hörst und denkst, leck, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte nicht, dass das so klingt. Und dann haben irgendwann die verbliebenen drei Beatles haben gesagt, oh, dieses Album, das ist zu voll gemacht worden, da ist zu viel drauf. Und dann haben die eine Let It Be Naked, also die nackte Version, nur das, was die Jungs selber im Studio eingespielt haben, rausgebracht. Und dann klingt jetzt The Long and Winding Road so. Ganz viele Leute sagen, das klang viel besser so. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es genauso. Jetzt ist dieser Phil Spector, von dem ich heute erzähle und auch in der Rätselfrage nach dem fragte, ist ganz berühmt gewesen. Der ist letztes Jahr gestorben. Total irrer Mensch. Der hat einen Begriff geprägt, der heißt Wall of Sound. Und zwar ging es da um Fülle. Das Ding musste voll sein. Es musste so viel drin sein in einem Song, wie irgendwie geht. Eine Soundwand, ja, eine, die dich erschlägt praktisch. Ja, das musste alles total überladen sein. Und das ist oft viel zu viel auch. Ja, aber er war halt erfolgreich und die Leute haben dann gesagt, ja, bei dem lassen wir uns, von dem lassen wir uns produzieren. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber sagen, dass der einen kompletten Schuss hatte. Der Typ hatte oft eine Knarre, eine Pistole dabei. Der hat die Leute, hat den Musikern die Pistole nicht an den Kopf gehalten, aber der hat halt mit der Pistole rumgefuchtelt und wenn die nicht so gearbeitet haben, wie er wollte, dann hat er die wohl etwas genötigt mit dieser Knarre oder so. Also muss total irre gewesen sein. Der wurde auch dann, weil er seine Frau getötet hat, wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt und ist dann letztes Jahr an Covid, an Corona im Gefängnis gestorben. Ja, also total irre. Ja, und wahnsinniger, aber dieser Begriff Wall of Sound, der ist immer mit Phil Spector verbunden. Und da habe ich jetzt auch ein Beispiel, zu dem der George Harrison von den Beatles gesagt hat, das ist perfekt produziert, was er da gemacht hat. Und zwar ist es der Song River Deep Mountain High von Ike und Tina Turner. Und da hört er auch mal, das ist auch so ein typisches Beispiel für dieses Wall of Sound Ding. Das Ding ist überladen. Das ist voll. Das mehr geht nicht als das. River Deep Mountain High. Die arme Tina Turner, die eh schwer gebeutelt war, weil sie mit diesem bösen Ike Turner zusammen war, die hat sich darauf eingelassen, dass der Phil Spector diesen Song aufnimmt. Und der hat die gequält. Der hat die, ich glaube, es waren, musste ich jetzt lügen, aber um die 80 Takes, die Tina Turner einsingen musste. Die muss total fertig gewesen sein. Die muss sich praktisch bis fast auf die nackte Haut ausgezogen haben, weil sie durchgeschwitzt war ohne Ende. Und dann irgendwann hat er für Spectre gesagt, ja, das ist jetzt der richtige Take. Und man hört auch, wie sie sich quält. Und das wollte er, dass sie sich durchquält durch diesen Song. Und da kommt sowas raus. River Deep Mountain High von Ike und Tina Turner, produziert von Phil Spector. Ja, und als wir da beim Klaus waren und aufgenommen haben, da hat er uns nicht so gequält. Aber es ist schon trotzdem, das kann ich auch sagen, ich bin da irgendwann angekommen bei ihm und bin da mit meiner Bassgitarre aufgetaucht und dann hat er super Atmosphäre gleich geschaffen und ich habe ihm eben mal gefragt, was versuchst du, welches Verhältnis versuchst du mit deinen, ja, wie soll ich sagen, Kunden, mit den Musikern zu pflegen, damit da ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist, was der Klaus dazu sagt.
Also ich versuche gleich zu Beginn der Aufnahmesession, die ja über mehrere Stunden in der Regel läuft, gleich zu Beginn ein vertrauensvolles Verhältnis, ein lockeres Verhältnis aufzubauen, weil ich gelernt habe, unter Druck geht gar nichts. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Und so ein Prozess, wie gesagt, geht über mehrere Stunden und irgendwann mal nähern wir uns, also ich als Produzent und die Künstlerin oder der Künstler oder der Musiker, wir nähern uns dann sozusagen dem Ergebnis an. Und dann, wenn der richtige Take, wenn alles da ist, dann sollte man auch die Rekordtaste gedrückt haben und dann ist alles gut. Und dann haben wir das Ergebnis, das wir wollten. Aber es ist ein Prozess dahin. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Respekt. Und das versuche ich nach Möglichkeit in jeder meiner Sessions herzustellen.
Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also du, ich glaube, mit Angst funktioniert gar nichts. Also als ich da dort war, natürlich war ich da nervös. Das war das erste Mal, dass ich auf einer Platte war oder das zweite Mal. Aber das erste Mal haben wir das selber gemacht und das erste Mal war ich bei einem Produzenten und da bist du natürlich wahnsinnig nervös und denkst, oh, mal hoffentlich machst du das gescheit. Natürlich habe ich auch ganz viele Fehler gemacht und so. Aber wichtig ist, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Und wie es der Klaus sagt, unter Druck, jedenfalls wäre es bei mir so gewesen, unter Druck geht da gar nichts. Der Phil Spector war wieder anders. Der hat Tina Turner gequält bis zum geht nicht mehr. Der hat alle Leute gequält im Studio. Trotzdem sind gute Sachen dabei rausgekommen. Ich glaube, wenn mich jemand so gequält hätte, da, dass ich hier nackig hier, der ist zum Beispiel auch eine tolle Geschichte, der Butch Vig, der Nirvana's Nevermind, Smells Like Teen Spirit und so weiter produziert hat, der hat den Kurt Cobain nackt einsingen lassen. Ja, der hat gesagt, also du musst tatsächlich all das, was dich irgendwie stört, was von deiner Persönlichkeit weggeht, nämlich deine Klamotten, dein Style, alles das muss alles weg sein. Zieh dich nackt aus, sing, schrei dir die Seele aus dem Leib. Und da war der dann nackt im Studio, ja, und allein, ja. Also das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass einer das schafft, die richtigen Worte, das richtige Verhältnis zu finden, um das rauszukriegen, was dann genau das Optimale ist. Ja. Kann nicht jeder, können ganz bestimmt nur ein paar richtig gut. Deswegen gibt's auch nur diese paar Musikproduzenten-Legenden, die wir heute ansprechen, ja. Wie gesagt, Phil Spector war eher ein schwieriger Charakter. Jetzt kommt einer, den man, glaube ich, der sehr anerkannt war. Und zwar sind wir jetzt mal ein bisschen im Rock, im Hard Rock. Und ich fange jetzt mal an mit einer Live-Produktion, bei der Martin Birch nur Tontechniker war. Aber allein der Technik, der Sound, der darüber kommt, bei einem Konzert in Japan, in Osaka, 50 Jahre schon her, nämlich vom 16. August 1972, ist unglaublich gut und ist irgendwie sowas wie die Idee ganz vieler Live-Konzerte, die danach auch kamen. Und zwar geht es einfach mit ganz wenig los und baut sich dann auf und wird dann zum Riesensong. Und es geht um Deep Purple und den Song Highway Star und den Beginn eines Konzerts in Japan. Und das Album heißt Made in Japan. So, ein bisschen Schlagzeug umgemache, die Orgel klimpert ein bisschen rum. Man merkt, dass die Band jetzt kommt, die Leute klatschen. Jetzt auch da, das glaube ich, das möchte ich, dass das heute so ein bisschen rüberkommt. Bei solchen Sachen wie bei Deep Purple und bei der Band, die er dann später gemacht hat, nämlich Iron Maiden, da ging es überhaupt nicht darum, dass sowas im Radio läuft, sondern es ging darum, dass Typen, meistens Typen Männer, das Zeug hören, fett die Anlage aufdrehen und dass die hören, wie die Gitarre kracht, wie der Bass pumpt und wie das Schlagzeug von unten kommt und wie die, der Gesang hier drüber rollt und so weiter. Das ist natürlich, es kommt auch immer auf den Musikstil an. Ja, die Leute wollen einen bestimmten Sound hören, die wollen alles richtig fett laut hören können bei dieser Art Musik, nämlich beim Hardrock. Und deswegen musste es perfekt in Szene gesetzt werden. Und da war der Martin Birch, der eigentlich am meisten bekannt ist eben für Iron Maiden und für Deep Purple, die größte Ikone. Der hat bei Fleetwood Mac gearbeitet, der hat Deep Purple gemacht, Wishbone Ash, Rainbow, Whitesnake, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Iron Maiden und vor allem eben Iron Maiden. Und er hat es dann geschafft, dass dieser Sound einfach ganz ureigen immer zu diesen Bands gehört. Du hörst alles. Also wir werden jetzt gleich was hören. Das ist auch interessant über den Martin Birch. Der ist 1948 geboren und 2020 gestorben. Und du weißt nichts über sein Privatleben, weil der hat kein Interview jemals gegeben. Und die Bands haben über ihn nur erzählt, dass er gut ist, aber sonst nichts. Der wollte nicht, dass irgendwas über ihn rauskommt. Aber er hat wahrscheinlich die größten Metal-Hardrock-Alben überhaupt gemacht. Und der Sound von Martin Birch ist immer klar. Das Schlagzeug ist immer saumäßig laut. Der Bass kommt richtig rüber. Die Gitarren sind natürlich ganz toll. Und der Gesang ist dann obendrauf. Und das ist perfekte Hardrock-Metal-Musik in diesen Produktionen von diesem Martin Birch. Und das ist für mich also ganz, ganz, ganz klasse. Ja, vor allem, was ich nicht so mag, ist, wenn was klingt wie 80er. Wenn du dann sagst, wow, das klingt wie 80er, das weiß ich genau, das kommt daher. Ich mag es viel lieber, wenn ich weiß, das ist oder wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, sondern der Sound ging in den 70ern, ging in den 80ern, den kannst du immer noch super hören. Und da kommen keine so komischen Einspieler wie bei hier, was ich vorhin bei Yes oder so vor, sondern das klingt einfach nur authentisch und geil. Ja, und dafür steht für mich dieser Martin Birch mit all den Produktionen, die er vor allem mit Iron Maiden gemacht hat. Und jetzt hören wir mal einen Song rein. Und ich finde, da hört man, wie gesagt, ich muss, sollte nicht zu nerdig sein, aber du hörst bei dem Song jetzt Running Free von Iron Maiden, du hörst, dass der Bass mit dem Plektrum gespielt wird. Das hörst du. Du hörst, dass da das Plastikding auf den Seiten klappert. Und das ist einfach saugeil. Running Free, Iron Maiden, produziert von Martin Birch. Das ist der Bass. Das waren die Anfänge von Iron Maiden, erstes Album, und dann wird es natürlich noch viel ausgefeilter, das Ganze, anderer Sänger, und auch der wird perfekt von ihm in Szene gesetzt im nächsten Song, der heißt Hallowed Be Thy Name vom Album The Number of the Beast. Weltklasse, Hallowed Be Thy Name, und natürlich kommt es immer darauf an, dass der Song gut ist. Ich glaube, ein Produzent kann nichts machen, wenn der Song kacke ist, das ist klar. Aber er kann es natürlich perfekt in Szene setzen, und das ist gerade bei Martin Birch der Fall. Jetzt lassen wir den Klaus nochmal zu Wort kommen, und zwar habe ich ihn gefragt, welche Instrumente sind denn die größten Herausforderungen und welche Instrumente sind eigentlich am einfachsten aufzunehmen? Und das ist, was der Klaus dazu sagt.
Grundsätzlich kann man sagen, alles, was analog produziert ist, also was Luft in Schwingung versetzt, fangen wir mal an bei der menschlichen Stimme oder bei der akustischen Gitarre oder bei den symphonischen Instrumenten wie Geige, Streichinstrumente, Bläser, auch Schlagzeug, da wird auch sozusagen Luft in Schwingung versetzt. Das ist eine Herausforderung, die richtigen Mikrofone einzusetzen, um diesen Klang, diesen entsprechenden spezifischen Klang einzufangen. Weil da geht es ja auch darum, sozusagen diese Luftschwingung mit einzufangen und diesen Gesamtklang. Das ist herausfordernd. Im Gegensatz dazu ist es relativ einfach, zum Beispiel einen elektronisch produzierten Sound, zum Beispiel von einem Synthesizer, einzufangen und in die Produktion einzusetzen.
Das ist klar, ja. Also gerade diese Synthesizer, die Keyboards und so weiter. Und ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Bass da ankam und gespielt hat, und dann hat es manchmal rhythmisch nicht so hundertprozentig gepasst, und was natürlich jetzt mittlerweile mit Software zu machen ist. Der Klaus hat dann, wenn es bei mir vom Timing nicht so hundertprozentig gepasst hat, der konnte tatsächlich die Töne dann so ziehen, dass die genau auf den Takt gepasst haben oder so. Ja, also der Produzent kann da schon viel machen. Und das ist ja auch wichtig. Ja. Du wirst ja, wenn du so ein Lied live, macht es nichts, wenn da mal ein Fehler drin ist oder so. Aber wenn du so ein Lied auf einer CD oder jetzt auf irgendwelchen Internetportalen hören kannst, dann magst natürlich, dass das passt, dass das vom Timing in Ordnung ist und so weiter. Und das ist auch die Herausforderung für den Produzenten, dass halt da soll kein Fehler drin sein. Ja, also bei einer Studioproduktion sollte das perfekt sein. Bei einer Live-Produktion im Gegensatz dazu macht es gar nichts, wenn da mal Fehler dabei sind, weil das hat ja wieder einen ganz anderen Charme, aber es hat eine ganz andere Herangehensweise. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Produzenten, den der Klaus auch cool findet, und der ist, glaube ich, also für mich ist der beste Produzent überhaupt, und das ist der Produzent, der LL Cool J, die Beastie Boys, Slayer, Public Enemy, Danzig, Trouble, die Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, Tom Petty, Johnny Cash, AC/DC, Ed Sheeran, Kanye West, James Blake, Billy Corgan, die Smashing Pumpkins, die Strokes, System of a Down, Neil Diamond, Slipknot, Lana Del Rey, ZZ Top, Linkin Park, Adele und noch viele mehr produziert hat. Das ist also der Typ, der das meiste überhaupt gemacht hat, die größte Bandbreite überhaupt hat, und der es schafft, trotzdem einen Sound hinzubringen, den man immer erkennt. Und das ist Rick Rubin. Das ist ein Typ, der schaut aus wie so ein Waldschrat, also Riesenbehaarung auf dem Kopf und am ganzen Körper. Der läuft anscheinend immer in seinem Studio barfuß rum. Und es wird von ihm gesagt, der lässt die Leute einfach machen. Ja? Und schafft aber dann trotzdem, aus denen das Beste rauszuholen. Das liegt auch daran, dass er eine super Atmosphäre schafft und dass er sie einfach da hinbringt, dass sie das machen, was sie am besten können. Und das kann wohl der Rick Rubin eben am besten von allen Produzenten, die es auf der Welt gibt. Deswegen, also, das war nur eine kleine Auswahl von den Künstlern, die der Rick Rubin aufgenommen hat. Das ist Wahnsinn, ja. Und der hat eben, das muss der auch schaffen. Der kann also Hip-Hop, Death Metal, Thrash Metal, Radio-Zeugs, Pop und so weiter, der kann das alles aufnehmen und irgendwie funktioniert's immer wieder. Ja? Also deswegen, das ist die größte Produzentenlegende, glaube ich, weil wenn man jetzt sagt, hier Phil Spector und George Martin und so weiter, die waren dann doch relativ eingeschränkt. Der Rick Rubin kann irgendwie alles. Und der konnte es auch oder kann es auch mit allen. Und es hört auch nie auf, dass dessen Zeug irgendwie ganz vorn dabei ist. Ja, und jetzt hören wir mal ganz kurz in ein paar Rick Rubin Sachen rein. Also die erste, die mir einfällt, ist hier Slayer. Vom größten Prügelding, das je gemacht wurde, nämlich von Rain in Blood, der Song Angel of Death. Angel of Death. Und Slayer haben irgendwann gesagt, so, wir wollen jetzt das härteste, schnellste Album aller Zeiten machen. Das Ding ist 28 Minuten lang. Die ganze Platte, Angel of Death, ist der längste Song, der dauert irgendwie fast 5. Und Angel of Death ist der Todesengel. Es geht hier um Josef Mengele, den Todesengel von Auschwitz, dieser grauenvolle Arzt, der die Leute da, der die schlimmsten Menschenversuche aller Zeiten gemacht hat. Und wie fängt der Song an? Erst mal mit einem brutalen Riff und dann mit diesem Todesschrei von Tom Araya. Ja? Und ich glaube, auch dazu musst du als Produzent die Band erstmal bringen. Wenn die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen brutalen Song, was machen wir da draus, dass wir all das an Schmerz, an Elend, an Traurigkeit reinpacken? Da braucht es den Produzenten, der dann die Idee hat und sagt, ja, wir fangen da mit so einem grauenvollen Schrei an. Ja? Also deswegen hier Angel of Death, Hammer. Ja? Was er aber auch gemacht hat, ist zum Beispiel das, Tom Petty. Vielleicht für mich das Rockalbum, das den schönsten Sound hat, das ist Wildflowers von Tom Petty und den Heartbreakers. Da gibt es auch eine andere Version, wo nochmal die ersten Sessions drauf sind und so. Da hört man einfach, das mag ich am liebsten, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das Schlagzeug klingt geil, die Gitarre klingt geil, das kommt alles raus. Du hörst alles, du hörst jedes Instrument raus, das ist transparent, das ist ein geiler Sound. Ja, und der Tom Petty hat für mich die besten Sachen eben mit dem Rick Rubin zusammen gemacht. Der hat aber auch mit einem anderen Typen produziert und das bloß ganz leicht kurz mal reinhören. Das klingt alles sehr ähnlich vom Sound her, als der Tom Petty nämlich zum Jeff Lynne gegangen ist. Jeff Lynne, habe ich letzte in Folge auch erwähnt, ist der Typ von ELO und bei dem klingt alles irgendwie gleich. Es klingt immer wie Jeff Lynne, zum Beispiel da. Es liegt am Schlagzeug. Eddie waited till he finished high school. Nächster Song, George Harrison, Cloud 9, auch Jeff Lynne. The song Handle with Care, Traveling Wilburys. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shut down. Next song, Tom Petty, I Won't Back Down, auch Jeff Lynne. Das ist, glaube ich, das Nächste. Der Jeff Lynne ist ein Produzent, der hat einfach einen Signature-Sound. Der hat einen Sound, der immer so ist. Und wenn der erfolgreich ist, der Sound, und der war erfolgreich und ist immer noch erfolgreich, dann läuft es. Ja? Es klingt immer nach ihm, aber es ist immer irgendwie erfolgreich. Der Bryan Adams hat mit ihm vor 2 Jahren oder so, oder vor 4 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ein Album gemacht. Klingt genauso. Klingt alles instrumental genau gleich. Läuft aber. Das ist was Leute gern hören wollen, alte Säcke gern hören wollen, ich weiß es nicht, aber es läuft halt einfach. Ja, und warum soll man dann so einen Sound, der läuft, nochmal ändern? Ja, vielleicht, weil die Leute dann doch mal was anderes hören wollen, ich weiß nicht. Also ich bin kein so großer Fan von diesem Jeff Lynne Sound. Ich mag dann lieber dieses Rick Rubin Ding. Und weil wir gerade I Won't Back Down hatten, für mich das größte Ding, was der Rick Rubin gemacht hat, war, den Johnny Cash, bevor er gestorben ist, ins Studio zu holen und aus dem nochmal das Größte rauszuholen, was er je gemacht hat. Und das hat der Rick Rubin gemacht. Die zwei waren richtig befreundet. Und jetzt nur so als Beispiel, weil wir ganz am Anfang Johnny Cash mit Big River bei Sam Phillips aus den 50ern gehört haben, hören wir jetzt aus den 2000ern Johnny Cash mit dem Tom Petty Song I Won't Back Down. Reduzierter und authentischer geht's nicht als dieser Sound. Und ich liebe das ohne Ende.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down.
Wunderbar. Und der Tom Petty ist auch im Hintergrund zu hören. Das ist natürlich klasse. Ja. Also wie gesagt, ich mag es am liebsten, wie es der Rick Rubin produziert, weil das einfach, weil es so klingt, als wenn man daneben sitzen würde. Man kann sich vorstellen, dass der Johnny Cash irgendwie mit da sitzt und der Tom Petty daneben sitzt und die Klampfe spielt. Und das ist einfach klasse. Ja, und das zeichnet den Rick Rubin aus und auch bei anderen Produktionen, auch bei den Red Hot Chili Peppers. Klingt immer so, als wenn du irgendwie da wärst und wenn die vor dir spielen würden. Und das ist, glaube ich, das für mich das größte Verdienst eines Produzenten. Ja, also wunderbar. Ich wollte heute noch viele andere Produzenten noch kommen lassen, nämlich den Terry Brown, der Rush produziert hat. Zum Beispiel der auch ein ganz, ganz großer ist, natürlich den Berry Gordy, der die ganzen Motown-Sachen gemacht hat. Beim Berry Gordy ist es nochmal ganz anders. Der war ja nicht nur Produzent, sondern der war auch Manager. Der hat die Backing-Band praktisch organisiert. Der hat die Songs geschrieben. Der hat im Prinzip alles gemacht im Hintergrund und hat all diese Motown-Klassiker, die Anfangssachen von Stevie Wonder, die Sachen von Marvin Gaye und so weiter gemacht. Und auch der Sound ist einfach klasse. Aber wir müssen ja trotzdem zeitmäßig ein bisschen schauen. Das könnt ihr euch alles anhören, indem ihr auf die wie immer vorhandene Spotify-Liste geht, diesmal zum Produzenten-Special. Ja, und jetzt kommen wir dann doch zum deutschen Produzenten. Was sind die erfolgreichsten deutschen Produzenten? Natürlich Dieter Bohlen und Frank Farian. Ja, das ist der Typ, der Boney M. gemacht hat und Milli Vanilli und dieses ganze Zeug da, ja, das du nicht brauchst. Ja, und Dieter Bohlen braucht sowieso kein Mensch. Ja, also wirklich kein Mensch. Ja, also dieses nicht nur Modern Talking, dieses ganze Deutschland sucht den Superstar Mistzeugs und so weiter, das kann ich nicht hören. Das ist unmöglich. Ja, aber es gibt zum Beispiel einen, deutschen Produzenten, den ich wirklich cool finde. Es gibt noch mehrere deutsche Produzenten. Es gibt den Conny Plank zum Beispiel, der das ganze Kraftwerkzeug mit dabei war, der Pionier war in der Elektromusik und in dem Krautrock. Und es gibt ganz viele, Edu Zanki und der mit dem Grönemeyer Sachen gemacht hat und so. Also es gibt auch wirklich coole deutsche Produzenten. Da gibt es gar nichts. Also man muss nicht immer auf den Dieter Bohlen zurückkommen. Aber für mich der beste deutsche Produzent ist tatsächlich Moses Schneider. Und Moses Schneider, der ist noch gar nicht so alt, ist 1966 in Berlin geboren. Und der hat die Beatsteaks gemacht, der hat Kante gemacht, Olli Schulz und den Hund Marie, Turbostart hat er produziert, und ich, ganz schön auch, muss ich auch sagen, vor allem so wie er es produziert hat, sind die Sachen von Annen-Mai Kantereit. Das muss jetzt nicht jeder mögen, aber es ist natürlich, dieser Henning Mai hat eine wahnsinnig geile Stimme und die Songs klingen alle sehr, auch da, wie bei Rick Rubin, so ein bisschen sehr authentisch. Deswegen mag ich die Produktionen von Moses Schneider sehr. Und was der Moses Schneider macht, seitdem er produziert ist, der lässt die Leute live spielen. Jetzt nochmal zum Klaus, der ganz toll produziert, was der macht, der lässt die Leute, oder hat er bei uns jedenfalls so machen lassen, der hat uns einzeln spielen lassen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir alles Amateure sind, also wir jetzt, ja, meine Band, wir sind Amateure, wir schaffen das niemals, dass wir live so gut spielen, dass das aufnehmbar ist. Ja, deswegen hat der Klaus Folgendes gemacht. Er hat gesagt, Stefan, du kommst mit deinem Bass, Angel, du kommst mit deiner Gitarre und du kommst mit dem Schlagzeug und dann kommt ihr irgendwann zusammen und singt so die Backing Vocals ein oder so. Und dann hat der Klaus das alles zusammen dann zusammengeschnipselt und hat dann den Song draus gemacht und hat selber noch Sachen mit dazu gemacht und so weiter. Das ist ganz toll. Wenn du aber jetzt richtig Top-Profi-Musiker hast, und die hat der Klaus auch schon gehabt, ja, dann kannst du die auch miteinander spielen lassen. Und das ist, was der Moses Schneider zum Beispiel macht, der lässt die Bands nur miteinander spielen. Das ist natürlich cool. Das hat er gelernt bei Steve Albini, der hat zum Beispiel die Pixies gemacht. Also es ist so eine Band, die vor der ganzen Grunge-Ära da gekommen sind. Der hat auch Nirvana, das erste Album, glaube ich, von Nirvana oder das dritte Album von Nirvana produziert. Der hat einfach die Bands miteinander spielen lassen, aber das geht, wie gesagt, nur bei Bands, die richtig gut sind, die das einfach können. Eine Band aus Deutschland, die das kann, ist zum Beispiel Creator. Also der Moses Schneider, der kann Olli Schulz und der Hund Marie produzieren, der kann aber auch sowas produzieren, nämlich Creator Hordes of Chaos. Das ist Thrash Metal und es ist schon sehr cool. Ja, okay. Das ist Moses Schneider. Und bevor wir jetzt, das ist ja der vorletzte Song jetzt, bevor dann die Rätselfrage kommt, lassen wir doch mal den Klaus noch mal zu Wort kommen, was denn für ihn die beste Produktion war. Das ist natürlich ganz schwer, aber das habe ich ihn auch gefragt.
Boah, beste Produktion, das ist natürlich so ein Wort. Also als Musikproduzent, da lernt man ja nie aus. Und ich würde mal sagen, aus technischer Sicht ist die letzte Produktion immer die stärkste Produktion, weil da fließen dann immer die neuesten Erkenntnisse, neuesten Erfahrungen und das neueste Wissen fließt immer in die letzte Produktion ein, also aus technischer Sicht. Aber eine der schönsten Produktionen war zweifelsohne die Produktion mit euch und dem Song Wir sind alle selber Wölfe, weil da war mein Studio mal so richtig voll. Normalerweise habe ich immer mit einem Künstler oder beziehungsweise höchstens mit zwei Künstlern zu tun. Aber da war die Bude richtig voll mit euch und es hat tierisch Spaß gemacht. Und deswegen würde ich sagen, das war meine schönste Produktion.
Das ehrt ihn natürlich sehr. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, er hat auch schon bei uns ein paar graue Haare bekommen. Wie, glaube ich, jeder Produzent das bekommt mit Leuten, die, wenn du, es muss natürlich so laufen, wie du dir das vorstellst, das ist klar. Und ich glaube dann auch gerade bei den Künstlern, die ihre eigene Idee von dem Song haben oder so, ja, da kann es natürlich dann auch schon zu Spannungen kommen und so. Aber der Klaus, das kann ich nach wie vor sagen, der hat es wirklich geschafft, dass wir da super Stimmung hatten, ja. Und gerade als wir da reinkamen und die diese Backing Vocals und ein bisschen Klatschen und so weiter miteinander gemacht haben, das war natürlich super geil und das hat ja super Spaß gemacht. War sehr schön. Also vielen Dank, Klaus. Schönen Gruß. Also ich freue mich auf dich, wenn du zum Soundtrack deines Lebens kommt. So, Leute, es war der vorletzte Song. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Es ging um The Cure. Und sehr lustig ist, die erste Frage war, in welcher Punkband hat Robert Smith Gitarre gespielt und bei welcher Frau? Das war natürlich Susie Sue. Und die Band war Susie and the Banshees. Und viele haben gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ja, das kommt daher, dass man immer denkt, wenn es etwas S-I-O-U-X geschrieben wird, dass das die Sioux sind, die Sioux-Indianer und so weiter. Nee, Susie Sue and Susie and the Banshees. Sehr schön, da hat er Robert Smith gespielt. Zweitens, ganz schwieriges Ding, der Song Lullaby, dieses Schlaflied, was hat es mit Robert Smiths Vater zu tun? Ja, der Vater hat tatsächlich ihm Schlaflieder gesungen und hat immer gesagt, du schläfst jetzt oder du wirst nie wieder aufwachen. Und da hat der Robert Smith dann geschlafen, weil er schlafen musste, hat aber auch furchtbar Angst vor Spinnen gehabt. Deswegen kommt es auch in dem Lied vor. Also ganz schön hart. Und dritter Teil der Frage, ja, das liegt mir auch ein bisschen am Herzen. Ich habe gefragt, bei welchem Film-Soundtrack die mitgemacht haben, wo ein Schauspieler zu Tode gekommen ist. Das ist der Song Burn vom Film The Crow und der Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, ist während der Dreharbeiten gestorben und was auch Wahnsinn ist, auch sein Vater Bruce Lee ist während der Dreharbeiten zu einem Film gestorben. Abgesehen davon, schaut euch mal The Crow an, das ist ein Wahnsinnsfilm. So, jetzt kommt die Rätselfrage und nein, ich muss mich noch bedanken beim Matthias 1, bei mich, bei Manuel und beim Axel für die Beantwortung der Rätselfrage. Vielen Dank dafür. Jetzt kommt die Rätselfrage und diesmal, Leute, kann ich sagen, all diese drei Fragen, die ich heute stelle, die habe ich jetzt gewusst. Also ich habe auch nicht nachgeschaut, ich habe keine Ahnung, wo das steht oder so. Mal schauen, ob ihr das rauskriegt. Es geht um Phil Spector, ehrlich gesagt geht es eher um seine Frau. Phil Spector hatte eine afroamerikanische Frau und hat einen Riesenhit von der und ihrer Band produziert. Und dieser Riesenhit kommt in einem Tanzfilm vor und fängt mit so einem Schlagzeug-Intro an. Wie heißt der Hit und wie heißt die Frau und wie heißt die Band, die das gemacht hat? Erster Teil der Frage. So, jetzt kommt, glaube ich, der schwierigste Teil vor. Der zweite Teil der Frage. Dieser Hit kommt in einem Rocksong vor. Und da singt der Sänger Just Like, nämlich diese Frau, Just Like, sang. Und dann singt die auch noch bei dem in dem Rocksong mit. wie heißt der Song und wie heißt der Interpret. Also wenn er das rauskriegt, das ist schon sehr geil. Zweiter Teil der Frage, jetzt dritter Teil der Frage. Billy Joel hat dieses Schlagzeug-Intro von diesem Hit für sich kopiert bei einem seiner Hits und hat auch versucht, genauso wie diese Frau, sagen wir mal, von der Klangfarbe zu klingen. Wie heißt der Song von Billy Joel, der auch mit diesem Schlagzeug-Intro anfängt? So, das war die Rätselfrage, die nicht so einfach ist. Schauen wir mal, ob er das rausgeht. So, das war das. Und jetzt kommt der letzte Song von Moses Schneider produziert. Tokotronic, Höllenfahrt am Nachmittag. Und auch da haben tatsächlich Tokotronic live im Studio spielen müssen, weil das eben das Ding von Moses Schneider ist. Und ich finde es cool. Ja? Da kann man sich vorstellen, und die habe ich ja schon ein paar Mal live gesehen und da habe ich auch dieses Lied gehört. Das klingt dann halt auch genauso. Und das ist schon cool. Ja? Also hat schon was. Ja? Es gibt verschiedene Herangehensweisen und das machen ganz, ganz wenige Produzenten, dass die halt die Band miteinander live spielen lassen. Auch da wird natürlich noch was drauf aufgenommen, da wird die Gitarre nochmal gedoppelt und so weiter. Das ist klar, das gehört alles dazu. Das sollte ein kleiner Einblick, wie gesagt, ich hoffe nicht zu nerdig in die Geschichte gewesen sein, aber ich wollte halt einfach, dass ihr euch mal so auch selber vielleicht Gedanken macht, wow, welche Songs, abgesehen nur vom Song, klingen richtig cool und wie hätte man was noch optimieren können? Und es liegt natürlich auch an der Produktion und es liegt natürlich auch immer an der Produktion und der Zeit, in der sie gemacht wurde. Ja, wann wurde das gemacht und für wen wurde es gemacht? Ja, Martin Birch, der hätte nie einen Radiosong gemacht, ja, wollte er nicht. Er war aber auch nicht dafür engagiert. Ja, das sind ja alles Aufträge. Ja, und deswegen ist das schon eine interessante Geschichte. Und es gibt halt immer ein paar Sachen, wo man sagt, wow, das höre ich mir eben gern an, weil ich weiß, wenn es der produziert hat, klingt es nochmal besonders gut. Ja, gut, das war dieses Special. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback und freut euch auf die nächste Sendung. Wir sind nämlich, also in zwei Tagen ist Heiligabend bei der Aufzeichnung dieser Sendung. Nächste Woche kommt die Mary, jetzt schon traditionell zum Jahresrockblick 2022. Da reden wir über die besten Songs und die besten Ereignisse und die wichtigsten Ereignisse. Und die Mary als Geschichtslehrerin und Historikerin, die wird ein bisschen die Fakten bringen. Und ich bin wieder für die Musik wie immer zuständig. Ich freue mich schon richtig drauf. Leute, bitte macht's gut. Habt schöne Weihnachten, das kann ich ja jetzt sagen, auch wenn ihr es im Sommer hört, dann freut ihr euch halt auf die nächsten Weihnachten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis dann.